eine Ehrenrunde in der Schule nochmal drehen dürfen. Die sind meistens nicht so ganz davon erpicht, wieder neu zu starten. Viele starten nach den Ferien oder nach dem Urlaub in eine neue Lebensphase. Neuer Beruf, Arbeitsstelle, Studium steht an, obwohl das meistens dann noch später beginnt, aber im August glätten sich so die Wogen, dann findet man den Studienplatz, wird ja zugewiesen und dann geht es langsam weiter. Dann kann man sich vorbereiten auf das, was später kommt. August, eigentlich die Sommerflaute ist vorbei. Wir richten uns auf die zweite Jahreshälfte. Pause, das war. Auszeit, wir haben es ja gesehen, aus aller Welt ist vorbei. Soll ich euch mal was verraten? Weihnachten steht vor der Tür. Ja? Übermorgen ist es soweit, vom Gefühl her. Denn in ein paar Wochen liegen ja auch schon die Regale bei Aldi und Lidl voll mit Weihnachtssachen, die man unbedingt braucht, damit man rechtzeitig auch die Schwimmringe wieder neu ansetzen kann, die im Urlaub verloren gegangen sind. Tja, Aufbruch. Wir sagen das ja schon schön, alles neu macht der Mai, aber der August hat es schließlich auch in sich. Aufbruch ist angesagt. Aber gilt das auch für alle? Gilt das auch für die Menschen, die nicht zu den Glücklichen gehören, die irgendwo das Gefühl haben, ich bin auf ein Abstellgleis gelandet? Ich bin zum Beispiel in Rente gegangen und auf einmal ist man nicht mehr der Herr sowieso, sondern nur noch ein Bürger. Man zählt nicht mehr von jetzt auf gleich. Das Amt ist weg und man steht am Rand. Tja, oder wie sieht es bei denen aus, die sich beworben haben, um eine neue Stelle zu bekommen oder überhaupt eingestellt zu werden, die vielleicht 50 oder 60 oder sogar 100 Bewerbungen geschrieben haben und immer eine Absage. Sie waren der Zweitbeste. Sie haben es gerade nicht geschafft. Und wie fühlt man sich denn da? Bestellt und nicht abgeholt. Studienplatz. Ich habe mich beworben, ich habe mich bemüht, habe alles eingereicht. Aber der Numerus Clausus, den wir ja leider auch kennen, sagt, nö, es reicht nicht. Vielen Dank, warten Sie noch mal ein Jahr, warten Sie noch mal 2 Jahre oder 3 oder für manchen Studiengänge sogar 5 oder 6 Jahre. Und es gibt auch andere Leute, die sich bemühen, in eine Clique reinzukommen, eine Gruppe von Leuten und immer wieder merken, ich zähle nur dann, wenn all die anderen nicht können. Ich bin eigentlich der Stand-in für die, die immer in der Mitte stehen. Und wenn die mal nicht da sind, ach ja, dann reicht es für mich auch noch aus. Leute, die nicht auf dem Podium kommen. Wir erleben das ja gerade bei den Olympischen Spielen. Alle bemühen sich, aber eigentlich zählen nur die ersten, zweite und vielleicht noch der dritte Platz. Und was ist mit all den anderen? Im Internet las ich von dem Leiter der niederländischen Delegation, dass er sagte, auch denen gebührt Ehre, weil sie sich so viel aufgebürdet haben, um dabei sein zu können, sich so viel entsagt haben, aber am Ende zählen sie nicht, weil sie nun mal keine wunderschöne goldene, silberne oder bronzene Plakette umgehängt bekommen. Es gibt nur eine kleine Gewinnergruppe und eine große Gruppe derer, die am Rande nur eine Rolle spielen. Egal wo. Egal, ob ich jetzt in Bewerbung 2. Platz gewinne oder den 5. Ich bekomme den Platz nicht. Und wir kennen das von der Schule genauso. Da werden die Teams ausgelost beim Sportunterricht und zunächst mal werden die Besten. Und die, die halt nicht so gut mitkönnen, ach ja, die muss man dann auch noch nehmen. Aber die stehen ganz zuletzt am Rand, bis der Sportlehrer dann sagt, aber die gehören auch dazu. Und mancher hat auch einen falschen Beruf gewählt. Irgendwo falsch abgebogen. Und jetzt? Können Sie noch zurück? Wollen Sie noch zurück? Möglicherweise haben Sie eine falsche Entscheidung getroffen und geblendet durch vorgegaukelte Perspektiven und stehen jetzt am Rand oder sind an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Eine falsche Entscheidung getroffen, die das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Was hat den Menschen bewegt, ihren Weg zu gehen? Solche Leute gibt es ja in der Bibel auch. Ich lese aus Markus mit K, nicht mit C, Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See und die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er aber weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, der Sohn des Alphäus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, am Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Und Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, war das zunächst mal so ein Aha-Erlebnis. Einer, der nicht dabei sein kann, der falsch abgebogen ist, irgendwann in seinem Leben, der, und das war in Israel ganz, ganz schlimm, mit dem Feind kollaboriert hat, zusammengearbeitet hat, der für ihn gearbeitet hat, die Steuer eingetrieben hat. Und sich damit am Rande der Gesellschaft gestellt hat. Er gehörte nicht mehr dazu. In der Synagoge war er nicht mehr gesehen, nicht gerne mehr und wenn, dann abseits. Man hat ihm den Rücken zugedreht. Und als Jesus in Kapernaum, wo der Levi gelebt hat, diesen Mann geheilt hat, von dem auch letztens der Hartmut gepredigt hat, diesen kranken Mann, wo die Freunde praktisch das ganze Dach abgedeckt haben, um ihn vor Jesus bringen zu können, da war Levi nicht dabei. Der saß am Zollhaus und hat kassiert. Hat für seinen Beruf viel aufgegeben. Und eine ganz bittere Quittung noch dazu bekommen. Weil er war nur noch in seinem kleinen Kreis der anderen Zolleinnehmern gerne gesehen. Und bei all den anderen nicht. Aber er hat sich verpflichtet, die Zölle einzunehmen, die Steuer einzutreiben, abzutragen und dann noch etwas für sich abzuzwecken, damit er das in seine eigene Tasche wirtschaften kann, damit auch er überlebt. Tja, und dann sitzt er da. Und die Leute müssen an ihm vorbei. Und müssen abtragen. Und Levi ist auch nicht dabei, wenn Jesus an den See geht und lehrt und etwas erzählt von dem Himmelreich Gottes, von der Königsherrschaft, die kommt, die eigentlich schon da ist, weil sie mit Jesus auf diese Erde kommt, nur noch nicht in seiner Vollheit sichtbar wird. Levi sitzt am Zollhaus, abseits. Du möchtest vorbei? Dann bekomme ich von dir. Lass mir mal deine Ware sehen. Dann bekomme ich. Jesus geht auch vorbei, hat aber nichts zu verzollen. hat keine Taschen, wo was drin ist. Er lebt von der Güte Gottes und von dem, was Menschen ihm zur Verfügung stellen und sagt, es reicht mir, ich komme damit aus. Und er wendet sich diesem Levi zu. Er sieht ihn. Vielleicht sieht er ihn auch in seiner Verzweiflung, dass er doch gerne dabei gewesen wäre, aber nicht mehr zurück kann. Einmal falsch ist immer falsch. Einmal gestohlen ist immer ein Dieb. Wo ist denn die Möglichkeit? Und Jesus schaut diesen Menschen an und sagt, folge mir nach. Ich gebe dir eine Chance, ich gebe dir eine neue Möglichkeit. Ich gebe dir die Chance, neu anzufangen. Folge mir nach. Du darfst dazugehören. Gott sieht dich. Gott schaut auf dich und liebt dich. Folge mir nach. Diese Isolation, die Levi erfahren hat, wird von Jesus aufgelöst. Gott wendet sich in Jesus ihm zu. Und dieses getrennt von seinem Volk und Vaterland, was Levi auch hat erfahren müssen, Jesus wendet sich ihm zu und mit Jesus auch seinen Jüngern, was wir dann später noch erfahren werden. Gesündigt gegen Gott, gegen sein Volk und gegen sein Vaterland, Jesus wendet sich ihm zu und sagt, komm, folge mir nach, du darfst dazugehören. Und ich verachte dich nicht. Weil du bist ein geliebter Mensch. Gott liebt dich. Ich, Jesus, liebe dich. Und du hast es nicht verdient, schon in den Sheol oder in die Hölle zu fahren, ohne Hoffnung auf eine Auferstehung oder Begnadigung von Gott. Die Hoffnung ist immer noch da. Du musst dich nur entscheiden. Will ich in meiner ungemütlichen Situation stecken bleiben? Oder möchte ich da raus? Will ich mir von Jesus helfen lassen? Will ich seine Hand ergreifen? Und will ich in seine Nachfolge eintreten? Folge mir nach ist ja diese Aufforderung. Folge mir nach und jetzt ist der Zeitpunkt da. Du musst dich entscheiden. Weil du weißt ja nicht, was morgen kommt oder was übermorgen kommt. Aber heute, hier und jetzt kannst du dich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Und Levi steht auf. Und folgt nach. Und er verändert sein Leben. Wir wissen, Matthäus Evangelium ist ja nicht von Levi die Rede, sondern von Matthäus. Und dass sein Lebensweg mit Jesus nachhaltig geblieben ist. Gehört er zu den Zwölfen. Und die Folge dieser Lebensveränderung Levis ist ja die, dass er Jesus in sein Haus einlädt. Möchte mit ihm Tischgemeinschaft haben, essen. Und ich lade ganz viele noch dazu ein. Auch Leute, die an den Rand geraten sind. Zöllner, Sünder, Menschen, die irgendwie kultisch nicht mehr dazugehören durften. Die an diesen Rand gekommen sind, man hat sie vielleicht noch geduldet in der Gesellschaft, weil man sie gebraucht hat. Aber gern gesehen waren sie nicht. Und Jesus lädt sich oder lässt sich auf diese Einladung ein. Er kommt und liegt mit ihnen am Tisch. Sie essen zusammen. Er mit den Jüngern, die da schon da sind. Und viele Pharisäer und Sünder gehören dazu. Sie lassen sich einladen. Und sie entscheiden auch. Gott macht keinen Unterschied. Er trennt nicht, wie wir es gesungen haben, nach Farben oder nach Arm und Reich oder ob wir gesund oder krank sind. Sondern vielmehr wendet er sich diesen Menschen zu, von denen wir sagen würden, ach, eigentlich passen die nicht in unserem Konzept. Eigentlich gehören die nicht zu uns. Oder wir gehören nicht zu ihnen, weil wir gehören auch nicht zu der oberen 10.000. Wir sind auch nicht alle die Gewinner, sondern wir sind diejenigen, die sich haben von Jesus rufen lassen. Wir sind nicht bessere Leute als die Sünder und die Zolleinnehmer in der damaligen Zeit. Aber wir durften einmal Ja zu Jesus sagen. Und somit sind wir in diese ganz großen Gemeinschaft mit eingeladen worden. Wir würden auch gerne mit Jesus an einem Tisch sitzen. Und wir feiern das auch im Abendmahl, wenn wir das denn am ersten Sonntag des Monats feiern. Viele Leute, die am Rande stehen, lassen sich von Jesus einladen. Sie möchten dazugehören. Und sie merken, Gott ist auch für sie da. Und nicht nur für die kultisch Reinen, für die Pharisäer und Schriftgelehrten, für die Menschen, die sich die Zeit nehmen können, zuzuhören und alles stehen und liegen lassen. Die dann sagen, ach, das war eine gute Predigt, eine gute Lehre. Aber morgen ist Montag und dann kann man das alles wieder vergessen. Und dann warten wir bis Sonntag und dann hören wir weiterhin eine gute Rede. Jesus möchte diese Lebensveränderung. Und die vielen Zolleinnehmern und Sündern merken das in der Gemeinschaft. Gott wendet sich ihnen zu, wie er auch sich uns zuwendet. Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich merke immer wieder, es sind manchmal die ganz kleinen Abweichungen, die da sind, die Weichenstellungen, die am Ende dazu führen, dass man merkt, ui, bin doch schon ganz weit weg von Jesus gekommen, ganz weit weg von Gott. Traue ich mich noch zurückzukommen? Ich war schon 3-mal oder 4-mal nicht im Gottesdienst. Ich kenne das, ich habe das gehört von einigen. Was werden die Geschwister wohl sagen, wenn ich wieder da bin? Jesus sagt, ich freue mich. Ich freue mich, dass du wiederkommst. Ich freue mich, dass du dazugehören möchtest. Und ich lade dich ein. Hab mit mir Gemeinschaft. Und von den Leuten, die so schnell den Stab über das eine oder andere brechen, da hat Jesus ein ganz klares Wort. Die Pharisäer und Schriftgelehrten in unserem Text, die trauen sich nicht, Jesus direkt anzusprechen, sondern sie fragen seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit solchen Menschen essen? Wie kann er nur, wenn er doch Gottes Sohn sein will oder der Menschensohn sein will, wenn er doch Gutes tut und anderen heilt, wie kann er sich denn auf solche Leute einlassen? Und Jesus sagt, ja, ich kann. Sogar, ich möchte das sogar, weil für mich niemand verloren gehen muss. Weil ich komme im Prinzip für alle. Aber für die Gerechten, die brauchen mich gar nicht. Die schaffen es alleine. Zumindest. Das denken sie. Am Ende wird abgerechnet. Aber ich bin gekommen, um Sünder zu retten, um Menschen zu retten, die aus eigener Kraft das Leben nicht meistern können, aus eigener Kraft nicht zu den Gewinnern gehören, ein wohlgefälliges Leben führen können. Ich bin gekommen, um die zu holen und in die Gemeinschaft Gottes zurückzuführen, die an den Rand gedrängt worden sind. Kranke, Schwache, Sünder. Menschen, die wir vielleicht an mancher Stelle etwas als komisch betrachten. Die nicht alles mitmachen können, was wir denken, machen zu müssen. Jesus kommt, um die Sünder zu retten. Jesus kommt, um die Kranke zu retten. Gott ist ein Gott, der sich kümmert um seine gesamte Schöpfung und vor allem um das, was wir als krank oder irgendwie als abzustempeln gelten lassen. Zu alt, zu Geringverdiener. Ach ja, ein Beruf, ja. Aber nicht das, was wir uns vorstellen, nicht ein Herr Doktor oder Professor, Doktor, Doktor und so weiter. Jesus ist für alle da. Wisst ihr, die Gemeinde ist eigentlich oder die Kirche ist eigentlich der einzige Ort auf dieser Erde, wo ein Professor, Doktor, Doktor neben einem Müllabfuhrmitarbeiter sitzen kann und sie gemeinsam singen können, um Gott zu loben und zu preisen, wo man sich beide gegenseitig respektieren kann. Das ist nur möglich, weil Gott in der Mitte ist und weil wir alle auf Jesus schauen können. Und er bewirkt das in uns. Nämlich, und das ist ja das Wunderbare, wer ihn annimmt, wer das Leben mit ihm wagt, dem gibt er einen neuen Geist. Von seinem Geist werden wir begeistert. Von seinem Geist. Und obendrein, wir sind alle Kinder Gottes. Jeder mit seiner Begabung. Jeder mit dem, was Gott ihm zugedacht hat. Und wir dürfen unser ganzes Leben dafür einsetzen, das zu entdecken, dass wir werden können, wer wir schon in den Augen Gottes sind. Die Europäische Union hat sich auf die Fahne geschrieben, wir wollen ein Leben lang lernen. Ne? Ein Leben lang lernen. In der Gemeinde haben wir das Prinzip schon lange gekannt. Wir lernen ein Leben lang, um zu werden, der wir in den Augen Gottes sind. Und staunen immer wieder über uns selbst und erschrecken immer wieder über uns selbst, wenn wir an unsere Grenzen kommen und merken, ups, hier zeigt Gott mir etwas auf, was in seinen Augen nicht sehr gut ist. Aber er ist sehr barmherzig, dass er das nicht alles auf einmal uns vor die Füße wirft, sondern dass er uns das so schenkt, wie wir es verkraften können und uns herausfordert, zu überwinden. Und durch den Glauben sind wir Überwinder. Unser Glaube ist Sieger. Der Glaube an Christus, durch diesen Glauben überwinden wir die Welt. Und die Welt steckt soweit in uns. Durch den Glauben überwinden wir uns selbst und werden, so wie Gott uns gedacht hat. Gekommen ist Jesus für uns alle. Gekommen ist er, damit wir neue Schöpfungen werden. Wie sagt Paulus das in 2. Korinther 5, 17? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues, das er uns schenkt. Neues in seinen Augen. Und Gott schaut uns vom Ende her entgegen und sagt, ich möchte dich haben und deswegen setze ich alles daran, dass dieses Ziel erreicht wird. Und dafür hat Jesus am Kreuz von Golgatha alles gegeben, weil er alle unsere Schuld, unsere Sünde, die Sünde von Levi, die Sünde von allen Zolleinnehmern, die Sünde von allen Sünderinnen und Sündern hat er auf sich geladen. Die Sünde hat er auf sich geladen. Und diese Schuld hat er bezahlt mit seinem Leben, mit seinem Leben, mit seinem Blut. Und damit sind alle Sünder sind frei. Weil es steht nichts mehr dazwischen. Die Rechnung ist bezahlt. Wir sind frei in Christus. In Christus haben wir die Gerechtigkeit Gottes erlangt. Deswegen lade ich ein, in Christus zu kommen. Komm zu Jesus. Und das nicht nur einmal im Leben, sondern jeden Tag aufs Neue. Jesus, zu dir, hat Manfred Siebald gedichtet, kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Und Demut, Klaus, von dem wir gesprochen haben, ist nichts anderes, als so ehrlich zu sein. So bin ich, ein begnadeter Sünder. Und die Aufforderung, mit Gott zu gehen, an Gottes Hand zu gehen, bedeutet, Gott zeigt mir den Weg. Er geht voran und ich folge nach. Dieses Gebet von Manfred Siebald, was er vertont hat, oder was Hartmut Nietzsche, glaube ich, vertont hat, das wollen wir miteinander singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.